Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Nacht von Mogadischu und die Nacht von Stammheim vor genau 40 Jahren, das hat die Republik damals erschüttert. Und das ist unser Thema heute mit einem Mann, der uns aus unserem Berliner SWR-Hauptstadtstudio zugeschaltet ist. Der Grünen-Politiker und damalige RAF-Anwalt Hans-Christian Ströbele. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Herr Ströbele, welche Erinnerungen haben Sie an diese Nacht, in der die Landshut befreit wurde und am anderen Tag die Radiomeldungen kamen mit den drei Toten in Stuttgart-Stammheim?
Ich erinnere mich, dass ich nachts noch, glaube ich, sehr lange Radio gehört habe und dann irgendwann die Meldung kam, dass die Passagiere
wohlbehalten befreit
worden sind. Dann morgens habe ich dann irgendwann auch in den Nachrichten gehört, dass die Gefangenen in Stammheim tot aufgefunden worden sind.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Gedanken, als diese Meldung der Toten von Stammheim kam?
Ich war erschrocken und habe mich gefragt, wie das sein kann, angesichts dieser ganz konkreten, direkten Überwachung.
Aha. Verzeihen Sie, damals haben letztlich auch aus der Distanz, kann man es natürlich auch gut beurteilen, alle Fehler gemacht, der Staat, die RAF sowieso, auch die Anwälte, Fragezeichen?
Naja, ich war damals, also 1977, ja nicht mehr mandatiert, ich war nicht mehr Anwalt von denen. Ich habe das mehr oder weniger auch aus der Perspektive von außen beobachtet und die Ereignisse verfolgt. Ich hatte im Wesentlichen nicht mehr Informationen als jeder andere Zeitungsleser. Das ist natürlich was anderes, wenn ich an die Zeiten vorher zurückdenke.
Ja,
bis 1975 war ich ja Anwalt von Andreas Bahler, aber auch den anderen Gefangenen aus der RAF der ersten Generation.
Das war damals noch möglich, dass man als Anwalt verschiedene, in dem Fall RAF-Mitglieder, verteidigen konnte?
Genau, alle. Das war nicht nur bei mir so, auch die Kollegen Kronewald, Croissant haben da mehrere Mandate gehabt. Ich hatte von allen Mandat. Das hatte auch den Sinn, dass die ja über die verschiedenen Haftanstalten in Deutschland verteilt waren. Und wenn ich damals von West-Berlin mit meinem VW nach Westdeutschland fuhr, um Besuche zu machen, habe ich dann schon in mehreren Gefängnissen damals inhaftierten Mandanten besucht und mit ihnen darüber gesprochen.
Das heißt, die waren auch damals nicht alle in Stuttgart-Stammheim inhaftiert, sondern wurden für den großen Stammheim-Prozess dann dorthin gebracht?
Genau so war es. Das sieht aus der heutigen Rückschau so aus, dass das alles so ein bisschen zusammenschmilzt. Aber bis kurz vor Prozessbeginn in Stammheim waren auch die dann nachher dort Angeklagten, es waren ja auch nur vier, nicht in Stammheim. Und gerade die besonderen Befestigungen und der Bau, in dem dann der Prozess stattgefunden hat, das war in dem Jahr 1974, genauso wie dass da kurz vor Weihnachten 1974 eine ganze Reihe von Sondergesetzen verabschiedet worden sind, um diesen Prozess vorzubereiten. Das erinnere ich noch mal ganz genau, weil das waren in drei Tagen ein ganzes großes Paket von Verschärfungen der Gesetze, der Strafprozessordnung, der Strafgesetze, wonach man sehr viel mehr gegen Angeklagte tun konnte.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Hans-Christian Ströbele, uns zugeschaltet aus unserem Berliner SWR-Studio. Anfang der 70er Jahre RAF-Anwalt und speziell auch der Anwalt, Herr Ströbele, von Andreas Bader, der Sie, glaube ich, mal eine alte sozialdemokratische Ratte genannt hat. Stimmt's?
Das weiß ich nicht mehr. Also das stammt vermutlich aus einem wütenden Brief, den ich mal bekommen hatte. Oder ich hatte ja mehrere Briefe bekommen. Und diese Briefe spielten nachher in verschiedenen Verfahren eine Rolle. Und möglicherweise stammt das daraus, aber so genau weiß ich das nicht mehr.
Wie erinnern Sie sich an diesen Andreas Bader? An einen, wie soll man es formulieren, größenwahnsinnigen Macho?
Also ich will jetzt nicht über Charaktereigenschaften von ehemaligen Mandanten reden, das darf ich auch gar nicht. Es gibt ein Anwaltsgeheimnis und das besteht auch nach dem Tode fort.
Das gilt auch für eine Figur der Zeitgeschichte wie Andreas Baader?
Das gilt grundsätzlich für jeden. Auch Sie möchten vielleicht nicht, wenn Sie mich mal mandatiert haben und mit mir sehr persönliche Erfahrungen gemacht haben in der Haft, in einem Prozess oder sowas, dass ich das nachher erzähle. Also ich kann aber so viel sagen, ich kannte Andreas Baader schon lange, bevor er in den Untergrund gegangen ist. Er war in der außerparlamentarischen Opposition in Berlin, in der APO damals auch aktiv, auf der Straße, in der Kommune 1. Bei Diskussionsveranstaltungen habe ich ihn getroffen und der wohnte auch in West-Berlin damals ganz in der Nähe von meiner Wohnung, irgendwie so 4 Häuser weiter. Und ich war auch in der Wohnung, die er damals gemietet hatte. Und da war es für mich dann 1972, als er festgenommen wurde, völlig selbstverständlich, dass als er sich aus der Haft meldete, dass ich dieses Mandat übernommen habe.
Teilten Sie denn damals seine politischen Ziele und die Ziele dieser neu formierten RAF, diesen Staat nicht nur zu bekämpfen, sondern ihn auch nach Möglichkeit abzuschaffen?
Also ich war Verteidiger. Das hatte zunächst mal überhaupt nichts mit dem zu tun, was ihm vorgeworfen wird. Das ist bei Rechtsanwälten und Strafverteidigern in der Regel so, dass sie überhaupt nicht die Taten verteidigen, sondern dass sie die Mandanten verteidigen und versuchen, denen ein gerechtes Urteil zu verschaffen.
Wobei
und
der Staat, so das verzeihen Sie, in Ihrem Fall damals in den 70er Jahren durchaus anders sah. Der hat konstatiert, es gibt eine viel zu große Nähe von Ströbele zu dieser RAF. Deshalb wurden Sie damals in Untersuchungshaft genommen für ein paar Wochen. Und deshalb wurden Sie auch zu einer Bewährungsstrafe damals verurteilt oder im Anschluss verurteilt wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.
Das stimmt. Ich war 1975 für einige Wochen in Untersuchungshaft und bin dann sehr viel später, also 5 Jahre oder 6 Jahre später letztlich, dann verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung von 10 Monaten. Ich halte diese damalige Verurteilung nicht für gerechtfertigt, auch heute nicht. Aber ich muss das natürlich zur Kenntnis nehmen, dass sie rechtskräftig geworden ist. Da ging es aber jetzt nicht darum, dass ich konkrete Taten von Andreas Baader oder anderen unterstützt habe, sondern ging es darum, dass ich eine kriminelle Vereinigung etwa durch öffentliche Erklärungen und Pressekonferenzen unterstützt haben. Das diente damals dem Zweck der Vorbereitung der Verteidigung, aber das Gericht hat das nach ein bisschen anders gesehen.
Was damals passiert ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober des Jahres 1977, also gestern und heute vor 40 Jahren, darüber reden wir mit Hans-Christian Ströbele. Wir reden über Mogadischu, über die Landshut, über die RAF und eben auch über die Toten von Stammheim. 3 sind damals tot in ihrer Zelle aufgefunden worden. Baader, Enslin und Raspe, Irmgard Möller wurde mit schweren Stichverletzungen gefunden und hat dann überlebt. Diese Frau Möller sagt bis heute, wenn ich es richtig sehe, es war staatlicher Mord. Was war's?
Das weiß ich nicht. Ich kann nur feststellen, es ist nicht mit der notwendigen Konsequenz aufgeklärt worden, was da tatsächlich passiert ist. Wir wissen heute, das wusste ich damals nicht, das habe ich allenfalls geahnt, dass die Zellen der Inhaftierten in Stuttgart-Stammheim abgehört worden sind. Nach allem, was man für richtig halten muss, auch in der Todesnacht. Wir wissen aber nicht, was dabei rausgekommen ist.
Was dazu kommt und was man auch irgendwie nicht so richtig versteht, ist, die Meldung, dass die Landshut befreit wurde, kam vor 1 Uhr nachts. Und die Zelle von Baader, in der man ihn dann tot aufgefunden hat, wurde erst kurz vor 8 Uhr am Morgen betreten. Das heißt, in 7 Stunden ist in einer solchen Nacht nicht kontrolliert worden?
Das weiß man auch nicht. Also ich jedenfalls nicht. Weil möglicherweise, und dafür sprechen ja eine Reihe von Indizien, ist da abgehört worden. Dann muss man auch nicht reingucken. Dann hört man, was da passiert.
Und lässt es geschehen?
Das weiß ich nicht. Also so kann ich heute nicht sagen, geschichtlich ist erwiesen, dass das so oder so ist. Aha. Sondern ich kann nur die Behörden, die damals das durchgeführt haben, nach dem, was ich weiß, muss das auch mit Hilfe der deutschen Geheimdienste, also Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz gewesen sein, dass dort solche Abhöranlagen eingebaut worden sind. Und ich frage mich bis heute, manchmal recht verzweifelt, warum teilt man eigentlich nicht mit, bis heute nicht mit, was man da erfahren hat? Man könnte allen Gerüchten und allen Vermutungen und allen Verschwörungstheorien den Boden entziehen, wenn man die Betonbänder vorlegen würde und man da dann möglicherweise die Wahrheit erfährt.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass genau dieses nicht passiert bis heute?
Nee, dafür habe ich keine Erklärung. Und wenn ich das richtig sehe, haben selbst damals Bundesbehörden, ich glaube Bundesinnenminister Baum, der ist glaube ich ab Herbst 77, ab November oder sowas ist der Minister geworden, der hat sich auch bemüht, schon damals diese Bänder oder über diese Bänder näher zu erfahren, über den Inhalt dieser Bänder. Das war, glaube ich, damals selbst dem Bundesinnenminister nicht möglich. Jedenfalls habe ich ihn mal so verstanden.
Es hat ja, was diese Nacht in Stammheim angeht, verschiedene Untersuchungen gegeben. Und wenn ich es richtig sehe, Herr Ströbele, ist keine dieser Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, dass es Mord war.
Ich kenne kein solches Ergebnis, da haben Sie recht. Ich kenne aber auch kein Ergebnis, das belegt, dass es Selbstmord gewesen ist. Deshalb ist für mich diese Frage offen. Wir Verteidiger und auch ich als ehemaliger Verteidiger habe damals gefordert, dass eine unabhängige, international besetzte Kommission die Todesumstände untersucht. Das ist damals nicht gemacht worden, das ist abgelehnt worden. Man kann heute nur sagen, leider, sonst hätten wir möglicherweise heute ein etwas sichereres Wissen.
Wenn wir über das, was in Stammheim damals vor 40 Jahren passiert ist, reden, müssten wir noch mal einen Schritt zurückgehen, um die Frage zu klären, wie kommen zwei Pistolen in einen Hochsicherheitstrakt? Damit kommen zwei Kollegen von Ihnen ins Spiel, die aus der Stuttgarter Kanzlei Croissant heraus die wohl in präparierten Akten nach Stammheim reingebracht haben. Soweit okay, klar und eindeutig, Fragezeichen?
Also ich kann das nicht sagen. Ich weiß, die Kollegen, denen das vorgeworfen worden ist und die, glaube ich, mindestens einer von denen auch verurteilt worden ist, kannte ich zwar, aber vielleicht aus zwei oder dreimal Zusammentreffen oder Gesprächen. Also ich kann über die auch nichts Näheres sagen. Ich kann nur zur Kenntnis nehmen, dass mindestens einer verurteilt worden ist.
Und ansonsten es einen Kronzeugen gegeben hat, der dann auch relativ schnell in das Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamts gekommen ist, Volker Speitel, der offenkundig diese Aussage gemacht hat, worauf es dann auch zu diesen Verurteilungen gekommen ist.
Also ich kenne auch diese Akten nicht. Ich kenne die Akten über die Vorwürfe gegen die Gefangenen aus der RAF damals ziemlich genau, aber das war ja wohl später.
Irmgard Möller, die Frau, die überlebt hat, haben Sie die gekannt?
Die kannte ich, aber ich habe sie danach nicht gesprochen, nachdem sie aus der Haft.
Weil es sich nicht ergeben hat oder weil es sie so sehr dann auch nicht interessiert hat?
Nein, ich wusste oder ich weiß bis heute gar nicht, wo genau wo sie ist und das hat sich bis heute nicht ergeben. Also ich würde ihr jetzt nicht aus dem Weg gehen oder so. Ja. Vielleicht auch eine interessierte Frage stellen, aber ich habe es nicht versucht.
Kannten Sie Brigitte Mohnhaupt?
Ja, ich habe in einem vorangegangenen Verfahren, wo Brigitte Mohnhaupt mit einem anderen Angeklagten zusammen hier in Berlin angeklagt war, verteidigt. Da habe ich den Mann verteidigt. Die sind zu einer Freiheitsstrafe, glaube ich, für 3 oder 4 Jahren verurteilt worden.
Wobei, was Brigitte Mohnhaupt angeht, fällt mir gerade ein, die ja auch im Zusammenhang mit dem, was in Stammheim dann passiert ist, mit Bader Enslin und Raspe gesagt hat, selbstverständlich war es insofern Selbstmord, als es die freie Entscheidung der damals Inhaftierten war, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber das kann ich nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben. Ich nehme an, eher nicht, aber ich weiß es nicht.
Wenn ich jetzt das, was wir in der letzten halben Stunde so miteinander besprochen habe, zusammenfassen müsste, dann würden plötzlich am Horizont immer noch ein paar Fragezeichen auftauchen. Glauben Sie, dass wir das jemals klären und lösen können?
Ich hoffe. Also es arbeiten ja eine ganze Reihe Leute daran und wir wissen sicher heute sehr viel mehr als Ende des Jahres 1977. Es ist sehr viel Zusätzliches geklärt worden. Ich habe vor wenigen Tagen mich noch mit Stefan Aus unterhalten und er hat ja gerade über die Abhörsituation in Stammheim sehr detaillierte Erkenntnisse. Und unter anderem habe ich dem auch entnommen, dass damals der Deutsche Bundestag, der Innenausschuss, sich mehrfach gerade auch mit den Abhöraktionen in Stuttgart-Stammheim beschäftigt hat, nachträglich. Also das hätte ich auch gerne mal alles gelesen, ob es darüber Protokolle gibt. Und die gibt es offensichtlich, was im Einzelnen denen damals mitgeteilt worden ist.
Herr Ströbele, die Zeit hat Sie mal einen unbeugsamen Spießer genannt. Hat Sie das gekränkt oder hat Sie das belustigt?
Das hat mich belustigt. Also belustigt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber irgendwie amüsiert, weil das war neu.
Ja, weil die haben versucht rauszuarbeiten, sie sind eigentlich ein Muster an Pflichterfüllung mit durchaus preußischen Tugenden. Sie sind seit 50 Jahren mit derselben Frau verheiratet und gleichwohl ein 68er geblieben.
Ja, wenn das da steht, will ich das nicht dementieren.
Ja, fühlen Sie sich denn so richtig charakterisiert?
Nö.
Nicht?
Also ich sehe mich völlig anders.
Wie sehen Sie sich?
Na ja, schon als einer, der vieles, was die außerparlamentarische Opposition Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre angestrebt hat, nach wie vor für richtig hält und auch immer wieder einfordert, zum Beispiel Autoritäten, und zwar alle Autoritäten, immer wieder zu hinterfragen.
Aber gleichwohl, Herr Ströbele, waren Sie ja einer, der von seinem Lebensstil ja zu dieser Kommune 1 überhaupt gar nicht gepasst hat. Dutschke im Übrigen ja auch nicht, beide, also Sie und Dutschke, jeweils verheiratet, also mit einem ganz anderen Lebensmodell ausgestattet.
Ja, das fand ich ganz besonders richtig und wichtig, dass es die verschiedenen Lebensentwürfe gab und dass ich das geachtet habe, was die in der K1 oder K2, also Kommune 1, Kommune 2 und anderen Kommunen praktiziert haben und gelebt haben und das ganz anders gemacht habe.
Das hat Sie selber nie gereizt, wirklich?
Nö,
für sich persönlich,
also
fürs eigene Leben?
Ich war da auch, ich habe mir das auch angeguckt, ich habe auch mit den Leuten geredet, ich kannte auch viele, fast alle von denen, die waren häufig Mandanten von mir, kamen zu uns ins Anwaltsbüro und setzten sich da im Kreise und ließen ein Joint kreisen. An mir ging der vorbei, ich habe nicht drangezogen, aber ich habe das respektiert, geachtet, mich darüber amüsiert, genauso wie die sich umgekehrt wahrscheinlich über meine Lebensweise amüsiert haben.
Wenn man Artikel über Sie liest, dann stößt man fast in jedem auf den Begriff Gerechtigkeitsgefühl. Also ein Gefühl, das tief in Ihnen drin ist oder drin sein soll, das Sie sozusagen in Ihren Handlungen permanent antreibt. Ist das richtig beobachtet?
Ja, das stimmt. Das hat mich zum Beispiel nach dem 2. Juni 1967, also den Anti-Schah-Demonstrationen in Berlin und dem Tod von Benno Ohnesorg, dazu gebracht, dass ich fast auf dem Fuße mich umdrehend damals danach, also wenige zwei Tage später, im Anwaltsbüro des damaligen APO-Anwalts Mahlers erschien und sagte, hier will ich mich einmischen, diese Ungerechtigkeit will ich aufklären und will jetzt auf der Seite derer kämpfen, denen das zugestoßen ist.
Wenn wir, Herr Ströbele, nochmal in die 70er Jahre zurückgehen, sozialistisches Anwaltskollektiv, Sie waren ein Teil dieses Kollektivs, der Big Boss damals hieß Horst Mahler?
Ja, das war der etablierte Anwalt, sehr angesehen und nachher der APO-Anwalt, der Dutzende, wenn nicht Hunderte von staatlich verfolgten Angehörigen der außerparlamentarischen Opposition verteidigt hat und das gar nicht mehr geschafft hat alleine und deshalb froh war, dass einige Referendare in sein Büro 1967 reinkamen und mitgeholfen haben. Und einer von den drei Referendaren war ich.
Horst Mahler, für Sie Vorbild, auch Freund? Fragezeichen.
Sicher war er Vorbild. Er war ein exzellenter Anwalt, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und es war ein Genossenverhältnis, haben wir damals gesagt. Wir haben uns gegenseitig als Genossen bezeichnet. Das heißt, gemeinsam für linke Politik, für linke Ziele einstehend, die Welt zu verändern, Deutschland zu verändern und die Gesellschaft zu verändern, und zwar grundlegend radikal oder, wie wir damals sagten, revolutionär.
Revolutionär heißt, glaube ich, auch in Ihrem Fall, dass Sie als junger Anwalt nicht in die staatliche Rentenkasse einbezahlt haben, weil Sie sowieso der Meinung waren, dass mit diesem Deutschland erledigt sich von selbst?
Da haben Sie richtig recherchiert. Ich habe damals so eine Anwaltsversicherung, Altersversicherung nicht abgeschlossen,
ja,
obwohl das, glaube ich, alle anderen Kollegen getan haben. Und das war eine ernst gemeinte Begründung in dieser Richtung. Ich habe gesagt, bis ich mal so alt bin, da hat die Revolution gesiegt und da gibt es Revolutionsrenten.
Ja, für Sie zum Glück kamen dann 20 Jahre Bundestag danach. Das heißt, um Ihre Altersversorgung müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
So ist es.
Wenn ich nochmal auf Horst Mahler kommen darf. Sie haben gesagt, das sei quasi ein freundschaftliches Genossenverhältnis. Das muss sich doch spätestens ab dem Zeitpunkt geändert haben, als Mahler in den Untergrund ging und RAF-Terrorist wurde?
Er ist einige Zeit später dann verhaftet worden, und als er in Haft war, habe ich mit dem Kollegen Schilly das Mandat für ihn übernommen und habe ihm auch in dem Strafprozess, der dann gegen ihn durchgeführt wurde, in mehreren Strafprozessen verteidigt, einmal mit Erfolg, also kam es zu einem Freispruch, und einmal ohne Erfolg, da bekam er eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren, aha, und zwar überwiegend wegen Beteiligung an einem Raubüberfall, der auf 3 Bankinstitute gleichzeitig in Berlin verübt worden ist.
Mahler saß ein paar Jahre im Knast, kam dann raus und wurde dann nochmal deutlich später eine Galionsfigur der sehr Rechten. Inzwischen gilt er als beinharter Nazi, der mit 81 Jahren, inzwischen beinamputiert, immer noch in einem brandenburgischen Gefängnis sitzt. Tut er Ihnen leid?
Ja, natürlich. Aber ich habe lange oder weit über 10 Jahre keinen Kontakt zu ihm gehabt.
Was soll denn mit einem 81-jährigen Holocaust-Leugner wie Mahler passieren? Sollte man ihn im Gefängnis lassen oder sollte man ihn aus Gründen der Humanität freilassen?
Ja, dazu möchte ich mich jetzt auch nicht äußern.
Schade.
Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich es bedauere, dass er da so lange jetzt schon in Haft ist.
Hans-Christian Ströbele, noch Politiker der Grünen. Ich weiß gar nicht, ob man es in dieser Zwischenphase überhaupt sagen kann. Büro ist geräumt?
Nee, noch nicht. Ich bin
noch
Bundestagsabgeordneter. Der alte Bundestag ist noch in Amt. Wenn heute jetzt ganz schnell ein Gesetz oder ein Militäreinsatz beschlossen werden muss, dann wäre ich noch aufgerufen, im Plenum zu erscheinen.
Das heißt, derjenige, der Ihr Büro dann bezieht, der wohnt so lange auf dem Flur? Oder wie ist das in der Praxis?
Ja, wir haben schon mal einen von 3 Räumen geräumt, aber da ist bisher noch niemand drin.
Okay. Wir wollten Hans-Christian Ströbele noch ein paar Sätze über Otto Schily verlieren. Also über den Mann, den Sie auch sehr gut kennen, der auch in den 70er Jahren RAF-Anwalt war.
Ich muss mich
war.
An dieser Stelle leider selbst unterbrechen, weil Simon hat eine aktuelle Meldung.
Es gibt einen Falschfahrer, und zwar auf der B464 im Kreis Böblingen. Zwischen Böblingen-Hulb und Holzgerlingen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Im Kreis Böblingen auf der B464 zwischen Böblingen-Hulb und Holzgerlingen. Ein Falschfahrer, fahren Sie bitte in beiden Richtungen besonders vorsichtig.
Die Sendung mit Hans-Ulrich Ströbele. Wir haben sie gestern Nachmittag aufgezeichnet und jetzt weiter im Text. Berufspolitiker geworden ist und irgendwann mal als Innenminister in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist. Welches Verhältnis hatten, vielleicht auch welches Verhältnis haben Sie zu ihm?
Na, ich hatte früher ein sehr intensives, enges Anwalts-Kollegen-Verhältnis zu ihm. Und ich habe heute kein Verhältnis, außer dass wir uns mal zu einem gemeinsamen Interview zusammenfinden.
Ja, weil Sie den Weg, den er gegangen ist, vom linken Anwalt zum eher rechten Politiker nicht nachvollziehen können?
Nö, wir sind uns einfach ein bisschen aus dem Weg gegangen oder unsere Wege haben sich getrennt. Also er ist ja irgendwann von den Grünen zur SPD gegangen, das kann man machen, aber er hat dann bei der SPD an einer Reihe von Gesetzen mitgewirkt, wo mir das Verständnis fehlte, also beispielsweise Verschärfung des Asylrechts oder auch in der Strafprozessordnung.
Ja. Konnten Sie damals mit ihm reden? Gab es dann Zugang oder waren schon die Verhältnisse
ich
klar?
Ich habe das nur erstaunt zur Kenntnis genommen, dass er einer der führenden Kräfte innerhalb der SPD-Fraktion war, die das betrieben haben. Wobei ich sage, das war ja schon in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, da war ich nicht im Bundestag. Er war im Bundestag in der SPD-Fraktion.
Weil wir vorhin auch über Mahler gesprochen haben, haben Sie eine Erklärung, dass auf unterschiedliche Art und in unterschiedlicher Intention zwei ehemals Linke wie Schily und Mahler nach rechts gegangen sind?
Also bei Mahler habe ich ja immer wieder nur gesagt, ich habe dafür überhaupt keine Erklärung. Und in der Zeit, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, auch keinerlei Anzeichen für die Möglichkeit einer solchen Entwicklung gesehen. Und bei Otto Schily war es immer schon so, dass er, glaube ich, ein bisschen im falschen Ruf auch war. Er war jetzt nicht irgendwie ein besonders Radikaler in der APO oder sowas, sondern er war immer der Anwalt, der ein bisschen über den Diskussionen gestanden hat und sich engagiert hat, aber doch damals auch in Maßen.
Mit einem durchaus großbürgerlichen Hintergrund.
Ja, er war schon vom äußeren Erscheinungsbild her ein bisschen anders als die meisten Genossinnen und Genossen aus der APO.
Was bleibt von 68? Was bleibt von der APO, der Studentenbewegung? Was bleibt von all diesen Ideen? Und was ist auch die Konsequenz aus dem, was die RAF damals gemacht hat? Wir reden drüber mit Hans-Christian Ströbele. Wenn wir für diese letzte Gesprächseinheit, sagen wir mal, knappe 4 Minuten haben, kriegen wir das in diesen 4 Minuten unter?
Nee.
Nicht. Wenn wir es verknappen und verkürzen auf 2, 3 Schlagworte, was würde Ihnen da einfallen, Herr Ströbele?
Wir, das heißt die außerparlamentarische Opposition und die Bewegung, die danach kam, die ja zum Teil Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Ökologiebewegung, Frauenbewegung, waren sehr, sehr groß, waren sehr, sehr notwendig. Also auch die APO-Zeit, aber auch das danach.
Mit Erfolgen, die man heute noch sieht?
Ganz sicher. Wir haben die Welt verändert. Wir haben die Revolution, die ich und viele andere, viele tausend andere damals in der außerparlamentarischen Opposition politisch versucht haben zu erreichen, die haben wir nicht geschafft. Wir haben diese Räterepublik oder was wir so ganz vage uns vorstellten, nicht erreicht. Aber die Gesellschaft ist, wenn ich sie heute manchmal vergleiche, mit der damaligen doch unendlich viel anders. Es sind viele, viele, nicht nur Jahre dazwischen, sondern Zeitenumbrüche. Und die Wertigkeiten, die wir heute haben, von denen habe ich damals nicht mal gewagt zu träumen.
Okay. Aber diese Räterepublik, die wünschen sich, glaube ich, nicht sehr viele Menschen zurück. Und angesichts des kompletten Zusammenbruchs des kommunistischen Systems ist es, glaube ich, auch kein Thema mehr.
Nein, wir waren ja Sozialisten. Aber wir waren nicht Sozialisten, wie sie damals in der Sowjetunion oder in der DDR waren. Das war für uns ein Sozialismus, so haben wir das genannt, zum Abgewöhnen. Wir wollten eine andere Republik, wir wollten vor allen Dingen Deutschland von den Resten der Nazis befreien.
Ja.
Wir wollten, dass Deutschland an der Seite der Befreiungsbewegung steht. Wenn ich auf Deutschland gucke, dann sage ich Ihnen, nicht nur das bürgerliche Gesetzbuch, das ist ja, sag mal, mein Metier, oder Strafgesetzbuch, haben sich substanziell verändert. Ich habe noch, als ich als Anwalt anfing, 1969 Mandanten gehabt, die wegen Homosexualität, weil sie mit einem anderen Mann im Bett erwischt wurden, ins Gefängnis kamen. Oder damals war das Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber ihren Kindern und der Lehrer gegenüber ihren Schülern selbstverständlich. Auch ich habe es noch mit dem Stock bekommen in der Schule.
2 Dinge noch kurz zum Ende der Sendung, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was machen Sie jetzt beruflich?
Ich werde weiter mich politisch engagieren. Ich will weiter die Gesellschaft, die Welt verändern. Ich lebe als zugelassener Anwalt in meinem Anwaltsbüro. So der richtige Ruhestand wird noch nicht aufkommen.
Letzte Frage, kommt Jamaika und wenn ja, freuen Sie sich drauf?
Überhaupt nicht. Ich hoffe immer noch, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass substanzielle Veränderungen, die wir Grünen wollen und die in Deutschland, in Europa geschehen müssen, durch Jamaika erreicht werden können.
Das müssen wir jetzt einfach deshalb so stehen lassen, weil jedes Nachfragen das Fass aufmacht für ganz viele neue Fragen. Und dann hätten wir eine weitere Sendung. Vielen Dank nach Berlin. Vielen Dank, Hans-Christian Ströbele.
Eins gehört.